Ja, Liebe lernen. Ganz schwieriges Thema. Und wir haben das schon in der Anmoderation gehört. Dazu gehört auch für uns Christen, dass wir von dem erzählen, was wir mit Gott, was wir mit Jesus erlebt haben. Dass wir davon nicht schweigen und dass wir es nicht leugnen, sondern dass wir uns dessen freuen. Und wie sagt man, wessen Herz voll ist, ganz genau, dann erzählen wir einfach, weil wir es nicht anders kennen. Das will aber gelernt werden. Wie Christen gegen Lügen ankämpfen, dieses Thema hängt damit zusammen. Ich habe dafür einen Bibeltext mitgebracht aus dem Johannesevangelium, und weil wir das schon so schön geübt haben, stehen wir wieder mal auf. Habt keine Angst, sagte Jesus. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters, und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann aber alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Es ist eins der Worte, gerade der letzte Satz, der viele Streitigkeiten verursacht, der heutzutage gar nicht so frei gesagt werden kann, ohne Widerspruch. Es ist politisch nicht korrekt in unserem Land, diesen Satz als Christ auszusprechen. Deshalb bitten wir dich, dass du uns dein Wort erklärst und dass du uns mit Weisheit und Liebe füllst, damit wir diesen Satz mit voller Überzeugung und voll Liebe all denen, denen wir begegnen, sagen können. Im Namen Jesu. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Was ist richtig und was ist falsch im Leben? Eine sehr allgemeine Frage. Das entscheidet heute jeder für sich selbst. Und das will man auch so. Politisch oder wie auch immer, Millionen von Menschen versuchen das auf ihre eigene Art und Weise zu regeln. Die einen verdienen ihr Geld, die anderen schließen Versicherungen ab oder machen ihr Testament oder sie sorgen für ein anständiges Begräbnis. Und das sind die Schwerpunkte, die man sich so legt. Nur um eins sorgen sich viele Menschen nicht, nämlich um das Leben nach dem Tod, von dem Jesus in dieser Lesung gesprochen hat. Er geht uns voraus, um denen, die an ihn glauben, eine Wohnung vorzubereiten. Und er sagte zu seinen Jüngern, ihr kennt doch den Weg. Nein, sagte der Thomas, wir wissen nichts von. Und dann musste ihm nach langer Zeit der Bibelschule mit Jesus, musste Jesus ihm und den anderen Jüngern nochmal sagen, ich bin doch der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Viele Menschen sorgen sich gar nicht darum, dass sie auf dem richtigen Weg sich befinden. Da wird der Körper gepflegt, es wird gegessen und getrunken. Ja, man will Spaß haben, man ist besorgt um seinen Arbeitsplatz, man will genügend Schlaf haben und einfach gesund bleiben. Unmöglichst lange, wenn nicht ewig, leben. Und das sind die Schwerpunkte, wenn man die ganze Werbung im Fernsehen sich anschaut. Alles dreht sich darum. um das, was ich gerade genannt habe. Um eins sorgt man sich nicht, um seine eigene Seele. Und das ist bei vielen Menschen so. Was ist mit mir? Was ist mit meiner Seele? Was ist mit dem Menschen um mich herum? Es gibt viele Dinge, die es verhindern, dass Menschen an Gott, an Jesus Christus glauben. Manchmal sind es banale Dinge, kleine Dinge, die die Menschen zu sich, zu ihrer Hauptsache machen. Und vielleicht kennen wir das aus unserer eigenen Biografie. Was hat uns zig Jahre lang getrieben? Das könnte Sport sein, das könnte Geld sein, was auch immer, Schönheit. Manchmal sind es nur Bequemlichkeit und Leichtfertigkeit. Und da gibt es so ein Dickicht von Vorurteilen, von Halbwahrheiten und von glatten Lügen, die mit dem Glauben zusammenhängen. Darum diese drei Punkte. Drei Lügen der heutigen Gesellschaft, dem stelle ich gegenüber drei große Wahrheiten unseres Glaubens und was wäre die Konsequenz davon? Alles unter dem Mantel der Liebe. Es gibt drei große Lügen in unserer Gesellschaft. Die eine ist, es gibt keinen Gott. Die zweite, es gibt keinen Teufel. Und die dritte, jeder kann glauben, was er will. Das hört man immer wieder. Wie gehen wir damit um? Wir lesen im Alten Testament, im Psalm 10, folgenden Vers. Warum bist du so fern? Warum verbergst du dich, wenn ich dich am nötigsten habe? Stolz unterdrückt der Gottlose die Armen. Sie werden Opfer seiner Anschläge. Er prahlt damit, dass er so habgierig ist und lästert und verflucht den Herrn. Der gottlose Mensch meint in seinem Stolz, Gott würde nicht danach fragen. Er denkt, Gott gibt es nicht. Man verbannt Gott aus seinem Geschäftsleben. Man verbannt Gott aus seinem Familienleben. Man verbannt Gott grundsätzlich aus eigenem Leben. Deshalb ist es schon provozierend, wenn man sowas hört, es gibt keinen Gott. Für uns Christen auf jeden Fall. Die meisten Menschen übernehmen diese Lüge und weil sie denken, es ist viel angenehmer, damit zu leben, als sich darauf einzulassen, es gibt doch einen Gott. Und das hätte für mich Konsequenzen. Ein bekannter Theologe, Helmut Thielicke, hat einmal gesagt, es gibt keinen Gott. Zu diesem Schluss kommen die meisten Menschen nicht, weil sie etwas auf dem Kasten haben, sondern weil sie etwas auf dem Kerbholz haben. Sie haben etwas vor Gott zu verstecken. Sie haben etwas in ihrem Leben, was überhaupt nicht kompatibel ist mit dem Leben als Christ, mit dem Leben eines gläubigen Menschen. Wie ist das so gemeint? Ich hoffe, wir verstehen das. In diesem Zusammenhang werden oft Naturwissenschaftler zitiert, weil sie angeblich auch keinen Platz für Gott zulassen. Aber auch das stimmt nicht. Eigentlich müsste man sagen, das ist der Schnee von gestern. Und in vielen Zeitschriften, unter anderem vor ein paar Jahren im Spiegel, da stand unter anderem die Information, es gibt viel zu viele Indizien, die dafür sprechen, dass es einen Gott gibt. Und das sagen die Physiker und Astronomen und sie glauben zu wissen, dass hinter dem ganzen Universum eine schöpferische Kraft steht. Damit ist nicht gesagt, dass sie alle an den persönlichen Gott glauben. Damit ist es auch nicht gesagt, dass sie an Jesus Christus glauben. Aber es müsste etwas geben, eine geheimnisvolle Kraft. Für manche ist das vielleicht ein Wunsch, für die anderen, von den Wissenschaftlern, eine Tatsache. Manche sagt sich, ich möchte eigentlich, dass es einen gibt, denn das würde mir vieles erklären, gerade was meine wissenschaftliche Arbeit angeht. Aber, wie schon gesagt, das schlechte Gewissen wird manchmal damit beruhigt, indem man Gott wie tot erklärt. Es gibt keinen Gott. Wie sieht das aber mit anderen Dingen aus, die wir auch nicht sehen? Liebe. Welche Farbe hat die Liebe? Wie hört sich Liebe oder Freundschaft an? Es gibt viele Dinge, die man unmittelbar nicht sehen kann. Aber die existieren trotzdem. Und das könnte man auch so beziehen auf den christlichen Glauben. Ein Text aus dem Epheserbrief, dort steht: Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geisteswesen in der unsichtbaren Welt. Das sind starke Worte. Das steht in der Bibel und trotzdem gibt es viele Menschen, die behaupten, es gibt gar keinen Teufel. Es gibt keine Menschen und Gewalten, keine Mächte und Gewalten der Finsternis, die sozusagen als Gegenspieler Gottes existieren. Und wenn wir aber die Bibel aufmerksam lesen, dann finden wir nicht nur so einen Text wie diesen aus dem Epheserbrief, sondern viele anderen. Alleine die Evangelien berichten uns davon, in welchem Konflikt auch Jesus Christus selbst mit den Mächten der Finsternis stand. Er wurde von dem Teufel versucht. Es gab eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Dämonen, die er einige Mal aus den Menschen hat ausfahren lassen. Für Jesus waren die dämonischen Mächte eine Realität. Ähnlich war es auch bei den Aposteln. Wenn wir in anderen Teilen des Neuen Testamentes lesen, in den Briefen, dann finden wir das. Aber der aufgeklärte Mensch des 21. Jahrhunderts will das nicht hören. Er hängt zwar ein Talisman in seinem Auto, er fürchtet den 13. im Monat, er lernt fernöstliche Meditationen und hält große Stücke von Horoskopen und richtet sie sogar danach. Aber es gibt keinen Teufel. Aberglaube? Nein. Es gibt den Teufel, es gibt Böse. Da brauchen wir nur in die Geschichte zu schauen. Denken wir an all diese Kriege. Ich will sie alle nicht aufzählen aus dem letzten Jahrhundert. Und solche Kriege gibt es immer wieder. Wie viel Böses passiert? Da fragt man sich, wie dämonisch muss ein Mensch sein, um sowas zu tun? Wie dämonisch besessen müssen Eltern sein, die ihre Kinder missbrauchen? Quälen. Wenn wir die Nachrichten hören aus Kanada, dass da christliche Christen die indogenen Kinder versucht haben, auf richtig umzupolen, damit sie ihre Herkunft vergessen und dabei viele Kinder ermorden oder sie verhungern lassen, wie auch immer, und nun werden die Gräber wieder aufgefunden, auch in Irland. Was sind das für Menschen, fragt man sich. Sind das nicht dämonische Kräfte, ist das nicht der Teufel, der dahinter steckt? Was ist mit all den Leuten, die Kinder missbrauchen? Lesen und hören wir immer wieder davon. Ja, es gibt einen Teufel. Und diese Beispiele belegen seine Existenz. Nur verlorene Menschen wollen es nicht glauben. Nur Menschen, die auch an Gott nicht glauben. Nun gibt es noch eine dritte Lüge in dieser Welt. Sie ist ziemlich bekannt und klingt sehr sympathisch. Sie hat etwas auch mit der deutschen Geschichte zu tun. Jeder kann nach seinem Belieben glauben oder nicht. Es war der preußische König Friedrich II., der im Juni 1740 schrieb: In meinem Reich soll jeder nach seiner Fasson selig werden. Und dieser Satz hat Karriere gemacht, bis heute. Und da findet man das auch in der Verfassung eigentlich, dass es auch eine Glaubens- und Religionsfreiheit gibt. Das ist tolerant, durchaus. Aber das führt auch Menschen dazu, dass sie eigentlich keinen konkreten Glauben haben. Denn die Konsequenz davon ist, es führen viele Wege und Religionen zu Gott. Egal, was du da glaubst. Hauptsache, du glaubst irgendetwas. Und hinter jeder Religion, hinter jeder Weltanschauung steckt ein Stückchen Wahrheit. Und so versucht jeder, das so zu praktizieren, wie es ihm passt. Was ist die Folge? Die Bibel ist raus. Denn das wird alles dem Belieben des einzelnen Menschen gestellt. Die eigene Urteilskraft wird oft dabei überschätzt, dass jeder das für sich so herausfinden kann. Kann er das? Und wenn wir im 21. Jahrhundert leben, dann müssen wir sagen, in unserer Gesellschaft, möchte ich ausdrücklich sagen, in unseren hier, in Deutschland, ernten wir das, was wir gesät haben. Und damit meine ich die ganzen Erziehungs-, Schulsysteme und Parteiprogramme, was auch immer. Die Folge davon ist, Menschen halten sich an vieles nicht, auch an die moralischen Gesetze nicht, an die Gesetze, die wir vom Staat bekommen, ob es um Finanzen geht oder was auch immer. Ja, was ist richtig, was ist falsch? Was soll man tun? Was soll man sich einfallen lassen, um den Leuten zu sagen, dass sie das Wesentliche im Leben verpassen, dass sie ihr Leben verpennen, wenn sie nicht an Gott, wenn sie nicht an Jesus Christus glauben? Was ist richtig, was ist falsch? Ich habe das eine, nämlich die Bibel und Jesus Christus. Und wenn jemand das für sich so gefunden hat, kann er sich glücklich schätzen, denn er hat eine klare Perspektive. Die Perspektive, die zwar ihn unterscheidet von anderen und manchmal in Konflikte bringt, es ist trotzdem eine klare Perspektive, ein Weg der Wahrheit. Deshalb die drei großen Wahrheiten in unseres Glaubens. Es gibt einen Gott, es gibt einen Teufel und der Teufel ist durch Jesus Christus besiegt. Da lesen wir zu im 5. Mosebrief, Kapitel 4, im 5. Mosebuch, Kapitel 4, folgende Verse. Wenn du aber den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst, wenn du Angst hast, dich treffen all diese Dinge in den letzten Tagen, so wirst du dich bekehren zu deinem Gott und seine Stimme gehorchen. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Es ist eine uralte Zusage, die wir im Alten Testament finden. So circa 3400 Jahre alt. Aber die Aussage ist immer noch aktuell, so wie damals. Und diese Aussage gilt uns allen. Es gibt einen Gott. Und dieser Gott will, dass wir ihn kennen und lieben lernen. Und für uns Christen ist es eine Aufgabe, anderen zu sagen, Gott will, dass du ihn kennen und lieben lernst. Gott möchte, dass du mit ihm zusammenlebst. Da gibt es nur eine einzige Bedingung. Gott will von ganzem Herzen gesucht werden. Und hier steht nicht mit einem Teil des Herzens. Nicht mit einem geteilten Herzen, sondern mit dem ganzen Herzen will Gott gesucht werden. Er sucht uns Menschen auch. Das habe ich neulich in einem Gottesdienst, in einer Predigt auch gesagt. Aber er will von uns gesucht werden. Und wenn einer was sucht, dann ist das Wort, dann versteckt sich das Wort Sucht in dem anderen Wort Sehnsucht. Einer hat Sehnsucht danach, Gott zu finden, deshalb sucht er auch Gott. Und das können wir niemandem abnehmen. Wir können einem unseren Glauben vorleben, aber diese Sehnsucht und das Suchen nach Gott, das muss schon einer für sich selbst entscheiden. Gott mit Herz und Verstand suchen. Vielleicht kennt ihr euch an die Glaubensberichte unsere drei neulich getauften Kandidaten und Glaubensgeschwister erinnern. Was haben sie alle so erzählt? In welchem Moment ihres Lebens Gott in ihr Leben eingetreten ist? Er war auf der Suche nach ihnen. Er hat sie zu sich gezogen. Aber sie, ab einem bestimmten Moment, haben sich auf die Suche auch gemacht. Vielleicht war das die Sinnfrage im Leben bei dem einen, bei dem anderen eine Krise, was auch immer. Wenn du aber den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn auch finden. Das ist die Verheißung. So geht das. Deshalb ist Glaube nicht eine Frage der Überredung, auch nicht eine Frage von Zwang. Es ist immer eine, oder besser gesagt, deine Entscheidung, persönliche Entscheidung. Es gibt einen Gott und das ist eine biblische Wahrheit. Es gibt einen Teufel. Ja, habe ich schon gesagt, es ist politisch nicht so korrekt, darüber ganz offen zu sprechen. Es werden seit Jahren Evangelisten von Evangelisationen ausgeladen oder Redner, wenn sie vom Teufel und der Hölle sprechen. Das will man nicht hören. Aber es gibt trotzdem einen Teufel und es gibt trotzdem Himmel und Hölle. Man will so ein sanftes Evangelium haben. Und ich habe schon die Argumente genannt, warum es den Teufel gibt, weil die Bibel es so beschreibt und Jesus Christus selbst spricht von ihm. Ihn gibt es nicht nur deshalb, dass wir so viele dämonische Kräfte in unserer Welt beobachten, sondern in erster Linie, weil die Bibel so klar davon spricht. Egal, ob es jemandem passt oder nicht. Egal, ob sich die aufgeklärten Theologen darüber aufregen oder nicht. Egal, ob die bibeltreuen Christen in irgendwelchem Magazin als Fundamentalisten beschimpft werden. Die Bibel verändert sich nicht, weil sich Gott nicht ändert. Er ist auf ewig derselbe und sein Wort bleibt für immer. Deshalb tun wir gut daran, uns und den anderen die biblischen Wahrheiten vor Augen zu führen, dass wir das immer in uns verankert haben. In der Bibel lesen wir davon, dass wir in der Auseinandersetzung mit der unsichtbaren Welt ständig stehen und deshalb Gottes Schutz brauchen. Wir lesen von der Waffenrüstung Gottes zum Beispiel. Martin Luther hat zu seiner Zeit unerschrocken die Wahrheiten der Bibel gelehrt. In einem bekannten Lied und viele Lieder von ihm, die Texte dieser Lieder, das ist so wie Katechismus, also eine Unterweisung in der christlichen Lehre. Ein fester Burg ist unser Gott. Da lesen wir in der dritten Strophe oder singen, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Ein Wörtlein, ein Wort von Gott. Dieser Teufel ist durch Jesus Christus besiegt. Er existiert, aber Jesus hat ihn besiegt. Und er gibt uns auch die Kraft dazu, durch seinen Heiligen Geist, dass wir dagegen ankämpfen können. Wir sollen auf der Hut sein, damit rechnen, aber Jesus hat ihn besiegt. Und das ist eine gute Botschaft. Bei aller Macht des Teufels, bei allem Bösen, das uns erschrecken lässt, ist die biblische Botschaft ganz klar. Er ist besiegt. Gott hat uns die Möglichkeit geschaffen, einen anderen Weg zu gehen, nämlich den Weg, der Jesus Christus heißt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir von der Wahrheit des Evangeliums sprechen, wenn wir von dem einen, wie das im Galaterbrief im ersten Kapitel genannt wird, Evangelium sprechen, von dem einen wahren, dann sagt dieses Evangelium, die Menschen sind Sünder und sie wären eigentlich verloren, wenn Jesus Christus nicht gekommen wäre auf diese Welt, wenn er nicht unsere Schuld auf sich genommen hätte und auf Golgatha am Kreuz für uns gestorben wäre. Da das hat er getan. Er hat bezahlt für unsere Schuld. Und das ist die frohe Botschaft, die wir anderen Menschen zu bringen haben, in aller Liebe. Er ist gestorben für unseren Hochmut, für unseren Stolz, für unsere Gottesferne. Und wir dürfen zu ihm kommen. Und die anderen dürfen auch. Wir haben die Chance. Und von dieser Chance erzählen wir auch anderen Menschen. Wir dürfen zu ihm kommen. Das gilt auch heute noch. Und das in Liebe zu sagen einem Menschen und zu erklären, ohne ihn zu überfallen, ohne ihn mit einem Vorschlaghammer irgendwie auf den Kopf oder auf die Seele zu hauen, ist nicht einfach. Aber es ist unsere Aufgabe. Ich kann nicht schweigen von dem, was Jesus getan hat. Deshalb das Letzte und Kürzeste, aber auch das Entscheidende ist, davon haben wir schon gehört heute, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus lädt uns ein, dass wir zu ihm kommen. Und das heißt, glaube an Jesus Christus. Und je schwerer es dir geht, je komplizierter dein Leben ist, umso nötiger hast du es oder habe ich es. Und auch als Christ gehe ich immer wieder zu Jesus, denn das ist dieses Beladensein, müde sein, überfordert sein, das gehört zu meinem Leben, wie Tag und Nacht. Die Farben von diesem Beladensein und die Schattierungen verändern sich, vielleicht auch die Stärke, aber das ist ein Bestandteil meines und eures Lebens. Irgendwie müssen wir damit klarkommen, was für uns wahr ist und was wir für falsch halten und wonach richten wir unser Leben aus. Was ist die Grundlage für meine Lebensplanung? Worauf setze ich? Darüber machen wir uns Gedanken. Kann ich damit sterben auch? Oder fehlt da noch was? Wem glaube ich? Wem glauben wir? Wen glaubst du? Den großen Lügen dieser Welt oder der Wahrheit? Und die lautet Jesus Christus. Und wenn ein Mensch sich für die Wahrheit entscheidet, dann benennt das die Bibel Umkehr, Bekehrung, eine Umgestaltung des Lebens aufgrund der Gnade, die man erfährt, aufgrund der Gerechtigkeit, die man durch den Glauben an Jesus Christus bekommt. Das bedeutet, ich beuge meine Knie vor Gott und ich gebe ihm Recht. Du bist gerecht. Ich bin bedürftig als Sünder. Ich brauche deine Hilfe und deine Vergebung. Zu Jesus muss ein Mensch gehen, sonst geht er verloren. Wem glaubst du? Da kannst du dich heute entscheiden dafür. Und wenn wir so einen Gottesdienst haben mit so einem Thema, da stellt sich die Frage, okay, das weiß ich schon alles. Ich habe schon 100 Mal davon gehört. Das wissen wir alle. Wenn du schon lange Christ bist, dann ist das heute die Möglichkeit für dich, die ernsthaft die Frage zu stellen, ist der Herr wirklich derjenige in meinem Leben, der das entscheidende Wort spricht? Dann lass deinen Glauben, deine Einstellung zu deinem Glauben und zu deinem Herrn erneuern. Da kann sich einiges einschleichen an Routine, ja, vielleicht an falschen Ansichten. Da weichen wir von der Wahrheit ab. Aber vielleicht sitzt hier jemand, der gar nicht so sagen kann, ich glaube an Jesus Christus. Er ist der Herr meines Lebens. Er ist der Meister. Ich bin der Schüler. Ich bin ein Jünger. Ich will von ihm lernen. Und wenn du so jemand bist und Jesus Christus nicht kennst, an ihn nicht glaubst, dann kannst du heute den ersten Schritt tun und das festmachen und sagen, ich gehe in die richtige Richtung, meinen ersten Schritt. Ich setze meinen Fuß auf den Weg, der heißt Jesus Christus. Dann nimm den Herrn als Jesus Christus als deinen Erretter in dein Leben auf. So wird man Christ und Gottes Kind. Und für die anderen Schritte sind andere Christen zuständig, auch wir als Gemeinde. Wir haben dafür Sorge zu tragen, um einen zu begleiten auf diesem Weg. Wenn wir die christlichen Wahrheiten des Glaubens zusammenfassen würden, dann muss man sagen, es gibt einen Gott, es gibt einen Teufel und du musst an Jesus glauben, sonst gehst du verloren. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Und dein Wort ist die Wahrheit. Wir danken dir dafür, dass du uns nicht so allein gelassen hast in dieser Welt. Wir leben in einer Welt, die uns manchmal verwehrt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann so viel tun und lassen. Wir haben so viele Reize. Wir werden in die eine oder andere Richtung gezerrt. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns auf deinen Weg wieder oder überhaupt holst und dass wir festen Schrittes gehen können mit dir im Glauben und als Jünger Jesu von dir lernen können, weil du uns begleitest und weil wir nach deinem Willen leben möchten. Herr, segne uns dabei und erfülle uns mit der Kraft deines Heiligen Geistes, denn von alleine können wir es nicht. Amen. Wir singen das Lied Mein Retter, Erlöser. Setzen die Masken dazu auf.
Und stehen vielleicht auf.
Und stehen mal auf.